Der Chirurg sieht oftmals die Situationen, wo schon eine chronische Obstipation vorgelegen hat, diese über einen längeren Zeitraum und hier sehr eindrucksvolle Fälle. Beispielsweise dieses Mädchen, wo Sie hier diese Raumforderung sehen im kleinen Becken. Es ist mehr oder weniger ein großer Stuhlstein mit entsprechend vorgelagerten weiteren Stuhlanteilen, die hier hinaufreichen bis in die oberen Abschnitte des Colon Sigmoideum. Ein anderes Beispiel, hier ein 15 Jahre altes Mädchen, ebenfalls mit einem sehr großen Stuhlstein, wo primär die Frage war, ob es sich nicht um einen Tumor handelt bei diesem Kind. Nach dieser CT-Untersuchung, hier sieht man vorne die Harnblase seitlich, das Becken und die Hüftgelenksköpfe in der Mitte, diese große Raumforderung, eben wie gesagt, als hochgradige Koprostase, ein Stuhlstein, der in dem Fall sogar so intensiv gewirkt hat, dass es sogar zu einer, im Sinne der Chronifizierung, sogar auf einer Seite zu einer deutlichen, nämlich rechten Seite, zu einer deutlichen Hydronephrose gekommen ist. Das sind natürlich unikale Fälle, aber trotzdem, man muss schon sagen, die Obstipation kann schon ihre Wirkung entfalten. In unserer Ambulanz im Donauspital sehen wir auf der chirurgischen Seite einen Zuwachs an Patienten über die Jahre. Auch die sozusagen Konsultationen, die mit obstipierten Patienten immer wieder gefordert werden, sind im Zunehmen. Die Patienten besuchen uns häufiger, also die Patientenfrequenz ist eindeutig während der letzten Jahre angestiegen. Dabei muss man ja sagen, dass diese 1000 Patienten, die wir hier neu im Jahr zugewiesen bekommen, sind ja eigentlich nur die Speerspitze. Die meisten anderen werden ja kinderärztlich vorstellig und in erster Linie dort versorgt. Nun, wenn wir die Ursachen der Obstipation im Überblick betrachten, so haben Sie insgesamt hier 6 Gebiete, darauf eine Auswirkung haben können, dass das Kind obstipiert ist. Einerseits der Mangel, Flüssigkeit, Ballaststoffe, Bewegung, Stoffwechselprobleme, die Psyche. Dann der wesentliche Faktor, der Defekationsschmerz. Dann anatomische Veränderungen, Alterationen, wie beispielsweise ein fehlmündender After oder zum Beispiel natürlich auch Tumoren oder auch der Begriff der Analadresie, letztendlich auch neurologische Defizite, wie wir es kennen, von der sogenannten Morbus-Hirschsprung-Erkrankung, dort wo also die Ganglienzellen im Rahmen der Entwicklung nicht den Analkanal erreicht haben. Nun, ich persönlich als von der chirurgischen Seite her aus vortragend möchte diese Begriffe herausgreifen und Ihnen hier einige Beispiele und therapeutische Ansatzmöglichkeiten vorführen. Die Hämatochezie, dieser schmerzhafte Stuhlgang und die Blutabgänge, nämlich hellrote Blutauflagerungen am Stuhl, haben eine Fülle von verschiedenen Differentialdiagnosen. Das kann sogar mal sein im oberen mittleren Gastrointestinaltrakt beziehungsweise etwas weiter distal, einerseits ein mäkelisches Divertikel, andererseits eine Invagination, aber auf der anderen Seite sehr wohl im distalen Gastrointestinaltrakt als eine der wesentlichsten und wichtigsten Aspekte die Obstipation, schmerzhafter Stuhlgang mit Analragaden, der Analfissur. Dazu kommen natürlich auch verschiedene andere Differentialdiagnosen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Wenn wir hier an diesem Kollektiv, das untersucht wurde, die Hämatochezie betrachten und die Ursache darstellen, so sehen Sie, dass bei einer Vielzahl an sogenannter histologisch nachgewiesener unspezifischer Colitis sehr wohl die Obstipation mit 31%, nämlich durch Ragaden, schmerzhafter Stuhlgang, Zurückhalten des Stuhls, dass das ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist. Kleinkind, auch Neugeborene können Polypen haben, aber das ist eine Seltenheit. Wenn wir nun das Alter der Kinder ansehen, nämlich dieses Patientenkollektiv, so sehen Sie, dass die Obstipation, die bei uns chirurgisch vorstellig wird, hauptsächlich ein Punktum Maximum im beginnenden, im Vorschulalter, im Kleinkindesalter, vielleicht hier und da im beginnenden Schulalter hat und dann mit der Zeit ausläuft. Nun, die Diagnostik der Obstipation, nämlich wenn ein Kind eine chronische Obstipation hat über einen längeren Zeitraum und man sagt dann, na gut, jetzt haben wir das Macrocol, jetzt haben wir auch Movicol probiert etc., aber es funktioniert nicht. Wichtig ist aus meiner Sicht, aus der chirurgischen Sicht, die perineale Inspektion, da werde ich noch drauf zurückkommen, die Palpation des Abdomens natürlich. Ich denke schon, dass bei diesen fortgeschrittenen Obstipationen die abdominale Sonographie, sei es die normale Sonographie, die transabdominal erfolgt, mit gut gefüllter oder mittelgefüllter Harnblase und natürlich auch die Analendosonographie, darauf werde ich auch noch zu sprechen kommen. Rektale Manipulationen sollten vermieden werden. Und dann letztendlich die Schleimhautbiopsie bei diesen chronischen Obstipationen, nämlich die Acetylcholinesterase-Reaktion histochemischer Art in der Schleimhaut, dort wo man den Morbus Hirschsprung letztendlich ausschließen kann. Hier sehen Sie so ein Bild und ich stimme vollkommen mit Kollegen Feutl überein, dass das alles natürlich Eindrücke sind, aber auf chirurgischer Ebene beispielsweise diese beiden Betrachtungen einerseits eine Situation, wo das Kolon, das Rektum relativ im Normbereich dimensioniert ist und anderes jetzt hier doch auf eine Retention hinweist. Bei der chronischen Obstipation kennen wir auch den Begriff der Überlaufinkontinenz. Es ist im Rahmen der Obstipation kommt es sukzessive zu einer Dilatation des Rektums, des Sigmas und letztendlich auch, wenn man so möchte, des Colon descendens. Und das kann gewaltige Maße annehmen, so wie ich Ihnen gleich am Beginn dieses Referates gezeigt habe, dieses Mädchen mit den impaktierten Stuhlmassen im Rektum Sigma bis hinauf reichend in höhere Colonabschnitte. Nun, was ist eigentlich die Überlaufinkontinenz? Sie sehen hier auf dieser Seite einen Sagittalschnitt durch ein normales Becken, hier den muskulären Beckenboden, hier das Os Sacrum, hier das Os Pubis und hier der muskuläre Trichter, Musculus levator ani, Musculus puborectalis Sphincter ani externus, diese drei, die eben, wie gesagt, diesen Beckenboden ausmachen und der Dickdarm und der Analkanal sollte hier zentral münden. Hier haben Sie dann diese, wenn der Darmtrakt entsprechend entleert ist, haben Sie diese Höhe an Sphinkterverschlusszone im Analkanal. Wenn jemand eine chronische Obstipation hat mit einem Koproliten oder einem entsprechend großen impaktierten Stuhlanteil, so dilatiert sich dieser Trichter und die Verschlusszone ist ganz niedrig. Und dann kommt es dazu, dass bei jedem Hustenstoß oder bei jeder Bewegung, die Kinder spielen etc., etwas flüssiger Stuhl seitlich austritt. Und das Problem, das wir als Ärztinnen und Ärzte haben, ist, dass uns die Eltern berichten, ja, mein Kind hat eh jeden Tag Stuhl, aber trotzdem haben wir ein Riesenproblem. Die nächste Frage muss sein, wie viel Stuhl hat Ihr Kind, wie groß sind die Portionen? Und wenn man sagt, na ja, jetzt sage ich vielleicht was Wienerisches, das kann manchmal auch nur so eine Art Bremsstreifen sein, ja, dann müssen wir schon dran denken, dass das zu wenig ist. Und das würde ich Sie ersuchen, ebenfalls aufzunehmen in Ihre Überlegungen. Diese roten Punkte sind die, jetzt schematisch und symbolisch dargestellt, die Ganglienzellen im Dickdarm. Und Sie sehen, dass die Ganglienzellen hier in diesem Segment eben so dargestellt nebeneinander liegen. Wenn wir so eine Situation haben mit einer chronischen Überdehnung des Darmes, so rücken diese Ganglienzellen auseinander und es geht manchmal die Rufbereitschaft verloren. Eine Ganglienzelle sagt der andere, wir sollten uns kontrahieren, sagt, wie bitte, sie ist schon zu weit weg. Das heißt sozusagen auch allein die Peristaltik in diesem Darmtrakt, ja, in diesem Darmtrakt, auch wenn wir alles repariert haben, und der Intestinaltrakt ist zu stark dilatiert, kann er keine physiologisch geforderte, propulsive, entsprechende Peristaltik, propulsiv ist ein Aspekt der Peristaltik, vornehmen. Nun, wenn wir jetzt zu dem Problem kommen, wie beurteilen wir denn den Analkanal? Jetzt haben wir die Obstipation mit oftmals eine harte Stuhlkontinenz, manchmal auch eine Fissura Ani, aha, schmerzhafter Stuhlabgang, Hämatochezierma gesprochen. Jetzt kommt es dazu, dass durch die Schmerzsituation unwillkürlich ein erhöhter Sphinktertonus im Bereich des Musculus Sphincter Ani Internus entsteht und der Sphincter Ani Internus hypertrophiert. Hier sehen Sie eine Analendosonographie mit der Probe. Hier das Weiße ist die Schleimhaut und der dunklere Bereich außen ist der Musculus Sphincter Ani Internus, der unwillkürliche Sphincteranteil. Und hier im Rahmen einer hochgradigen Hypertrophie des Sphincter Ani Internus. Und jetzt fragt man sich, wenn man natürlich immer sagt, na, was gibt es da Werte und so weiter. Das wurde untersucht. Der Sphinkter ist als hypertroph zu bezeichnen, wenn er über einen Millimeter stark ist. Und hier hat das zum Beispiel eine Gruppe gezeigt, dass der Sphinkter eigentlich immer, hier bei den Kleinen ist natürlich eine größere Bandbreite, aber sich eigentlich dann immer in dem Bereich physiologischerweise unter einer Dicke von einem Zentimeter bewegen sollte. Und hier sehen Sie jetzt ein Beispiel einer Sphincter internus Hypertrophie mit einer entsprechenden Obstipation, nämlich bei dieser Patientin, wo man schon sieht, diesen dunklen Ring, also der interne Sphincter ist eindeutig hypertroph. Und wir können das auch 3D-mäßig aufarbeiten, da danke ich dem Kollegen Meyer in diesem Falle. Sehen Sie hier, dass wenn man das 3D-mäßig betrachtet, so sehen Sie, dass hier ist die normale Schleimhaut, hier geht die Darmwand in die Tiefe und im Bereich des analen Sphinkterapparates knapp vor der eigentlichen Anusöffnung sehen Sie hier den hypertrophen, sehr dicken, schwarzen Anteil des Sphincter Ani Internus. Nun, diese Situation, die zum Beispiel beim Morbus Hirschsprung auch der Fall ist, Der wurde früher sehr brüsk zu Leibe gerückt seitens der Chirurgen, nämlich brüsk, Sie sehen es hier, 1981 Professor Sauer und Professor Kurz von der Klinik in Graz haben die Checklisten der viszeralen, also der Kinderchirurgie, herausgebracht und da hat man gesagt, früher, das war sozusagen eine durchaus standardisierte Vorgangsweise, dass man gesagt hat, nein, in diesen therapierefraktären Defekationssituationen führt man eine anorektale Myotomie durch, wo man einen Teil des Sphincter internus einfach reseziert hat. Das hat auch teilweise Inkontinenzen zur Folge gehabt. Also es ist für uns keine akzeptable Vorgangsweise. Wir denken an eine chemische Sphinkterotomie in diesen aussichtslosen oder fast aussichtslosen Fällen, nämlich einer sehr großen stuhlimpaktierten Situation. Hier wiederum der hypertrophe Sphincter internus, hier der dilatierte Enddarm, der Beckenknochen, der Beckenboden mit dem Levator Ani, hier der eigentliche Anus. Und hier soll das hinweisend sein, schematisch auf den verdickten Musculus Sphincter Ani internus, der unwillkürlich ist. Das heißt, das Kind oder der junge Patient möchte defizieren, aber er kann nicht. Der externe Sphinkterapparat, das ist der, der willkürlich sozusagen innerviert ist, der gibt den Befehl, jetzt zusammenzwicken und auf die Toilette gehen. Dann an der Toilette angekommen, möchte man sich entspannen, möchte das entsprechende, den entsprechenden Akt vornehmen. Es geht aber nicht, weil der interne Sphinkter hypertroph und kontrakt vorliegt. Und hier hat sich eben, wie gesagt, bewährt die Injektion von Botulinumtoxin, das ist jetzt die pharmakologische Bezeichnung Dysport, also der Firmennamen, wo wir etwa in dieser Dosis Höhe 16 internationale Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht auf die Quadranten aufgeteilt, analendosonografisch kontrolliert, mit der Zeit weiß man dann schon, wo dieser Sphinkter ist, diese Injektionen vornehmen. Und mit der entsprechenden weiteren Therapie, nämlich beispielsweise Makrogol etc., kommt es dann zunehmend zu einer Abschlankung dieses Darmes und einer normalregulären Defekation. Man sollte aber dieses Makrogol, diese stuhlentsprechende das weichmachende Agens für den Stuhl, sollte man ein halbes Jahr geben, bis sozusagen die normale, von einer normalen Dimensionierung ausgegangen werden kann. Sie sehen hier in unseren Patientenkollektiven, sehen wir, dass wir bei den meisten Patienten mit einer derartigen entspannenden Injektion auskommen. Nur 10% brauchen mehr derartige Injektionen. Nun komme ich zu einer anderen Situation, nämlich einer anatomischen Malformation, das heißt, der Anus mündet, es ist hier prinzipiell die Frage, wo soll der Anus münden? Wenn man die beiden Tubera tastet, sollte der Anus auf der Verbindungslinie zwischen den beiden Tubera münden. Alles, was davor ist, ist eine Anteposition des Anus. Nun, was ist eine Anteposition des Anus? Das ist eine Minimalvariante einer Analadresie, wo der Analkanal extrasphinktär, also vor dem eigentlichen Sphinkterapparat, nämlich in dem Fall Musculus sphincter ani externus, mündet. Das ist dieser Anus ist sozusagen nicht so funktionstüchtig und es kommt zu Retentionen von Stuhl. Hier sehen Sie eine Minimalvariante, wo man schon fragt, naja, ist da überhaupt was nicht in Ordnung? Und es ist sehr wohl so, ja, diese Minimalvariante sehen Sie ein Mädchen, wo man sieht, die Schleimhaut geht also in die Nähe bereits des Anus und hinten schauen Sie auf das Faltenrelief, Sie haben nur hinten im Bereich des Anus die Faltenstellung, vorne nicht und man hat auch hier den Eindruck eines Grübchens. Und wenn man hier eine Muskelstimulation durchführt, eine elektrische, sieht man, dass vorne keine Kontraktion ist, sondern die Kontraktionen nur hinten sind und der eigentliche Sphinkterapparat liegt nämlich hinter dem eigentlichen Anus und wangenförmig rechts und links. Um Ihnen das nur zu zeigen, das ist aus einem Lehrbuch, so wäre diese Anteposition des Anus als Minimalvariante hier nochmals dargestellt. Was macht man also? So wäre die Anteposition und eigentlich muss man es chirurgisch oder sollte man es chirurgisch, sofern es Probleme macht. Bei Minimalsituationen ist selbstverständlich die Patientin einzubeziehen. Es sind dann die Mädchen, wo man natürlich sehr wohl, aber auch später darauf hinweisen muss, dass der Damm kurz ist und dass unter Umständen, auch wenn sonst eine Kontinenz akzeptabler Natur vorhanden ist oder man auch die Obstipation auch gut zu behandeln ist, man sehr wohl im Falle einer vaginalen Entbindung vorsichtig sein muss bezüglich eines möglichen Darmrisses, der dann aber gleich größere Dimensionen annimmt. Hier sehen Sie den Formenkreis der Analadresien, hier oben diese Antiposition des Anus und dann alle anderen Varianten. Wir kommen im Großteil hier diese ganzen Varianten mit der posteriosagittalen Anorektoplastik aus. Diese Analadresien brauchen, wenn überhaupt operativ, nur eine Transposition. Das heißt, dass man diesen Enddarm sozusagen in den eigentlichen Sphinkter transponiert. Es kommt nicht häufig vor, aber man sollte daran denken, immer, wenn so eine Situation ist, liegt der Anus wirklich an der richtigen Stelle. Wenn wir jetzt kommen zu den sozusagen organischen Obstipationen, das ist vielleicht ein ungünstiger Name, und den funktionellen Obstipationen, so sehen Sie, dass differentialdiagnostisch vor allem die Frage nach der Emesis eine Rolle spielt. Ist Ihr Kind seit Geburt auf verstopft? Ja, erbricht es auch, weil der Stuhl so enorm sich zurückstaut. Das ist ein Hinweis, wo man sofort denken muss, ist hier nicht doch eine organische Obstipation vorhanden? Ich sage jetzt Stichwort Morbus Hirschsprung. Hirschsprungssymptomatik, verzögerter Abgang des Mekoniums, wir kennen es, mehr als 48 Stunden nach der Geburt, erst sollte ja schon bereits ein Mekoniumabgang erfolgt sein. Explosionsartiges Erleeren von Stuhl, Besetzen eines Darmraubs, der Bauchumfang, zunehmende Distension, Erbrechen, wie ich vorhin hingewiesen habe, und die Dystrophie bei längerer Anamnese und dann dieser Bub. Dieser Bub kam mit einer Obstipationsproblematik und das, müssen wir schon unter Kollegen sagen, ist schon auffällig. dieses Abdomen des Kindes. Nun, hier sehen Sie die Iregoskopie, die unvorbereitet gemacht werden sollte. Das ist bei einem kleinen Kind. Und hier sieht man, dass hier sozusagen ein anders geformter Darm, ein anders geformtes Rektum zur Darstellung kommt, als wir es erwarten. Und dann diese Übergangszone und letztendlich das ausgeweitete Sigma oder hier vielleicht das proximale Rektum. Was ist der Golden Standard? Der Golden Standard ist die Acetylcholinesterase-Reaktion, hier die Schleimhautdrüsen, muss dann hier die Ganglienzellen in der Darmschleimhaut, man braucht nicht die Full-Sickness-Biopsie, sondern nur die Schleimhautbiopsie, und hier in der Acetylcholinesterase-Reaktion die pathologische Situation, nämlich keine Ganglienzellen, wenn Sie die Größenordnungen vergleichen, aber sehr hypertrophe Nervenfasern. Diese braunen Stränge sind alles hypertrophe Nervenfasern. Hirschsprungs-Disease ist hauptsächlich im Enddarm, im Rektosigmoid lokalisiert. Es kann auch mal sein, dass natürlich größere Abschnitte befallen sind. Letztendlich kommt das aber seltener vor und das kann auch bis in den Dünndarm hineingehen. Hauptsächlich 62% sind sozusagen hier im Rektosigmoid. Was machen wir heutzutage? Das zeige ich Ihnen jetzt nur ergänzend. Es ist heute möglich, hier sehen Sie so einen Morbus Hirschsprung, den Beckenboden, hier ein aganglionäres Segment, hier den dilatierten Darm und hier den nicht ganglionär innervierten dünneren Darm. Wir lösen, machen einen Schleimhautzylinder, einen Mukosaschlauch. Der wird transanal sozusagen mobilisiert, letztendlich der gesamte Darmtrakt transanal mobilisiert und hier dieser gut ganglionär ausgestattete Darm in den Analkanal implantiert. Das hat der Herr Delatore beschrieben. Also die Ganglienzellen kommen bis an den Darmausgang und hier sehen Sie ein 5 Wochen altes Kind, das wir operiert haben. Hier sehen Sie den Anus ausgespannt, hier wird der Schleimhautzylinder mobilisiert, hier kommen wir bereits auf die Muskulatur, die sich dann einstülpt. Hier ist dann der Einstieg in den Douglas, also das ist jene Peritonealfalte, die hinter der Harnblase liegt vor dem Rektum, beziehungsweise hinter dem Uterus liegt vor dem Rektum. Dann wird die Mobilisation weiter fortgeführt und man kann sozusagen skelettierend, transanal, sehen Sie hier, das sind zwei verschiedene Patienten, sehr lange Darmstücke, so lange Darmstücke resezieren, bis man in der Biopsie zu einem Stück kommt, wo man sagt, na, das sind sicher Ganglienzellen, das passt super, dann wird der Darm, dann wird der Anus plastiziert. Dann sieht man, also es ist wieder ein anderer Patient, da sieht man, wie eine schöne Übergangszone, wie wir das alles sozusagen durch den After hindurch resezieren konnten. Und so schaut es dann nach der Operation aus, das Baby, und das ist die Spätkontrolle. Also mit dieser Möglichkeit, es können natürlich die Hirschsprungpatienten so weit fortgeschritten sein, dass man sagt, der Darm ist so dilatiert, ich kann den After nicht plastizieren zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt, da muss ich als erstes eine Entlastungskolostomie machen. Wenn ich aber früh dran bin, dann ist durchaus diese Delatore-Methode eine sehr elegante, schöne Methode, die auch eigentlich bei vielen, vielen Fällen mit Erfolg eingesetzt werden kann. Und nun ganz zum Schluss, seltene Ursachen der Obstipation, 3-jähriger kritisches Euter, ein Geschwisterkind wurde geboren, das Kind hat Obstipationsprobleme und man hat also alle möglichen Abführtherapien gemacht. Letztendlich hat der Arme gehabt ein Rhabdomyosarkom vor dem Kreuzbein, also in der Fossa Sacralis, und hier sehen Sie das ausgewalzte Rektum, hier vorne auch die ausgewalzte Harnblase. Es ist gut gegangen mit dem St. Anna Kinderspital und wir haben auch das Unsere dazu getan und diese Resektion vorgenommen und dem Buben geht es heute gut. Andere Situation, 8 Jahre altes Mädchen, hier hinten eine Raumforderung, sieht man von außen gar nichts, auf einmal Stuhlprobleme und letztendlich hier ein Ganglioneurom, also auch ein neurogener, in dem Fall ein neurogener Tumor, der hier vor dem Kreuzbein ausgebildet war und ebenfalls das Rektum komprimiert hat. Diese Dinge, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, habe ich Ihnen jetzt vorgeführt, damit Sie auch vielleicht im Hinterkopf verschiedene, auch sehr seltene Differentialdiagnosen haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.